gab Ideen, im Schwimmbad eine Sitzung zu machen. Wir haben mal
Habt ihr das nicht auch mal gemacht?
Wir haben Schwimmbadkonzerte gespielt. Mhm. Wie nennen wir es? Indoor-Schwimmbad.
Wo die Leute auf Badematten gesessen haben oder auf
Na,
so
das sind so Floating-Boards, wo man sich dann draufsetzen kann. Was wir bei dem Konzept nicht bedacht haben, ist, dass die Luft unglaublich scheiße in einem Schwimmbad ist. Und je länger das Konzert ging, desto... Irgendwann habe ich meine Texte vergessen und habe so, irgendwas stimmt mit meinem Gehirn nicht. Also,
ist es nur das Chlor?
Also es war auch eine weitere konzeptionelle Idee der Band Plancha Malheur, die sich gut verkauft hat, aber schwierig in der Umsetzung war.
Bis der Nubbel brennt. Der Kölner Karnevalspodcast.
Bis der Nubbel brennt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bis der Nubbel brennt, der Podcast rund um den Kölner Karneval. Ich bin Sophie von Rheinlanden und habe die große Freude, tolle Gäste hier bei mir begrüßen zu dürfen. So auch heute wieder. Auf los geht's los, Freunde. Manche Musik erzählt Geschichten, die leichtfüßig daherkommen, aber lange nachklingen. Musik, die nach Sommer im Fädel klingt, nach der ersten großen Liebe, nach den tollsten Abenden mit den allerbestesten Leuten. Das kann man dann Surfpop nennen oder einfach richtig gute Musik auf Kölsch. Unser heutiger Gast schafft nämlich genau sowas. Mit seiner Musik bringt er Menschen zusammen, große und kleine. Juri Rother, Kopf, Herz, Stimme von Plancha Malheur. Plancha Malheur, die seit dem Start der Band in 2018 für viel Furore gesorgt haben in Köln und jetzt noch einen draufsetzen mit dem Planschis-Projekt, das den jüngsten kölsche Musik schenkt und Eltern Musik für Kinder, bei der man nicht aus den Ohren bluten muss. Heute sprechen wir über seinen Weg bis hierhin, über blaue Badehosen im Winter und Musik für Kinder, die ganz laut mitsingen und manchmal auch von Eltern gesegnet werden wollen. Herzlich willkommen bei Bis der Nubbel brennt. Schön, dass du da bist, Juri.
Danke, das war aber ein schöner Pressetext. Habt ihr den hier geschrieben noch irgendwo? Also liegen, dass ich den mitnehmen kann für unseren Pressetext?
Ja, ich schick dir das später rüber.
Gut. Doch, das ist gut.
Ja. Mhm. Ist wie so eine LinkedIn-Bewertung.
Ja, geil.
10 von 10, gerne wieder.
Das schreibe ich in mein Insta-Bio.
Ja, apropos Insta-Bio, du bist ja schon ein bisschen länger unterwegs in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Du schauspielerst, du singst, du warst mal bei The Voice of Germany.
Ist das der Moment, wo ich aufstehe und gehe, oder? Die erste Frage, was? Casting-Show?
Jetzt macht ihr Kindermusik, du bist im Karneval unterwegs mit Plancha Malheur, nicht Plancha Malheur.
Ja, oder Plancha Malheur, wie manche sagen, oder Plan. Wir wurden einmal anmoderiert, es war ein süßer Typ, aber... Der war, ich glaube, der hat es noch nicht so oft gemacht und der hatte gesagt, jetzt geht für euch egal, viel Spaß. Und er dachte so, okay, wir brauchen einen anderen Namen.
Aber wie seid ihr auf den Namen gekommen? Das ist eine blöde Frage, hast du wahrscheinlich schon ganz oft gehört, aber warum Plancha?
Habe ich noch nie gehört, beantworte ich total gerne. Also der Name war zuerst. Ich hatte vorher eine Band, die den egoistischen Namen Juri getragen hat, weil die so aus einem Soloprojekt von mir selber entstanden ist. Und mit der waren wir das erste Mal auf Australien-Tour und haben da 5, 6 Konzerte gespielt und Straßenmusik auch gemacht und viel in einem Van gepennt und so. Und wer schon mal in Australien an der Küste war, der weiß, dass viel Wasser und wenig Toiletten. Dementsprechend wurden die Pausen immer mit Pinkelpausen vermischt und alle sind immer mal so nacheinander ins Meer verschwunden, immer mit so 5 Meter Abstand, alle pinkeln ins Meer. Und als dann diese Kölsch-Idee kam, brauchten wir natürlich Namen. Wir haben überlegt, okay, was verbindet uns, was klingt irgendwie danach, dass der Kölner sagt, ja, das ist ein Wort von uns, ne? Und dann war dieses Wort Malheur schon mal da, wo wir dachten, ja, okay, irgendwie, wir zelebrieren auch gern das Versagen, wir finden Versagen schon auch sehr witzig. Und dann kam diese Pinkelgeschichte ins Meer. Und so ist der Name entstanden. Und wir sind am Anfang aufgetreten mit langen Hosen. Wir hatten lange Sporthosen an, wo viele KölnerInnen schon gesagt haben, es geht doch nicht mit Jogginghose auf der Bühne. Da waren wir quasi schon ein bisschen gegen den Strom. Und dann kam der Sommer und wir dachten, hey, wir machen es wie Beyoncé, wir wechseln unsere Outfits während der Show. Es wird bestimmt total cool. Wurde es nicht. Denn da haben wir dann für 2, 3 Songs am Ende kurze Hosen angezogen. Das Publikum hat eigentlich gar nicht drauf reagiert. Aber im Nachhinein kamen dann Leute zu uns und meinten so, ey, ihr seid doch die mit den kurzen Hosen, ne? Und da haben wir gemerkt, okay, krass, das bleibt bei den Leuten anscheinend doch in der Birne. Uns befreit das, weil es so eine Form von Kostüm ist, ne? Also wir sind alle privat gar nicht so outgoing wie auf der Bühne. So gerade, ich glaube, ich bin eher dann doch ein Ticken introvertierter, als man denkt. Und mir hilft so ein Kostüm, mich schon mal ein bisschen selber nicht so ernst zu nehmen.
Arbeitskleidung.
Arbeitskleidung, genau. Und deswegen tragen wir jetzt diese blauen Hosen, außer auf Weihnachtsmärkten. Weil ich gar nicht wusste, dass Männer auch eine Blasenentzündung kriegen können. Hatte ich vor 4 Jahren und seitdem trage ich lang.
Aber gibt's da keine Thermovariante, so Funke-Mariechen-Unterwäsche?
Doch, habe ich auch schon probiert. Mhm. Ist nicht meins.
Nee, weil nee. So Pampers-Gefühl dann.
Ja, irgendwie fühlt sich verkehrt an.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich finde, ein Kostüm im Karneval muss halt irgendwie immer dieses Temperaturding aushalten. Muss aber auch eben dann gleichzeitig für diese Sauna-Umgebung funktionieren, in die man dann drinnen kommt. Ja, ist halt so der Übergang.
Ja, und es hat doch auch ein bisschen Tradition. Zum Beispiel die Blackfurs, die sind doch eine Zeit lang auch quasi so ein bisschen kostümiert. Also einmal mit hier Blackfurs und dann die Hühner hatten ja auch mal eine Zeit lang so ein, wirklich so ein Hühnerkostüm an, ich glaube bei 2, 3 Songs
ganz
und so.
Am Anfang, ja.
Und jetzt sind nur noch, ich glaube, die
Brings?
Funky Marys und wir und Brings.
Brings haben ja diesen Schotten.
Kostümiert auf der Bühne. Ich hoffe, ich grenze gerade niemanden aus. Ansonsten machen wir hier einen Cut und fügen die anderen Bands ein, die ich vergessen habe.
Ja, also bei Casala hätte ich jetzt noch die roten Turnschuhe gehabt, die
ja
sich irgendwie
mehr.
Übrig geblieben sind von dem Backstreet Boys Outfit von 2012.
Ja, und Basti hatte ja mal eine Zeit lang auch immer so ein rotes Hemd und Hut an. Das war ja auch Trademark, was er ja leider nicht mehr trägt. Der hätte jetzt Modebewusstsein gefunden.
Vielleicht zum Jubiläum.
Nochmal, meinst du?
Ja, wir könnten das ja, wir schlagen das mal vor.
Ich glaube, da wird er so medium begeistert sein, aber das können wir machen.
Also du hast es aber gerade schon angesprochen, eigentlich ist ein guter Punkt, dieser Wiedererkennungswert im Karneval. Ne? Also der geht natürlich einmal über die Musik. Ich finde schon, dass man das bei euch auch hört, dass ihr Planschermalheur seid. Auch bevor du anfängst zu singen, hört man, dass es euer Stil ist und man kann euch auseinanderhalten von dem ganzen anderen, was da so im Regal steht. Wie wichtig, glaubst du, ist trotzdem auch so ein visueller Wiedererkennungswert auf der Bühne?
Ich glaube, da gibt es 1000 Wege, die nach Köln führen. Also da, ich glaube, da gibt es keine Regel. So. Das ist auch Typsache. Ich glaube, manche Leute wollen auch einfach ein bisschen so normaler auf die Bühne gehen, da ihre Mucke machen. Wir haben da halt Spaß dran gefunden, auch ein bisschen komisch zu sein einfach.
War das als Kind ein Wunsch, wo du gedacht hättest, ich gehe mal in den Karneval? Gab es mal diesen Moment? Wir haben ja viele Leute, die hier sitzen und sagen, das war eigentlich ein Kindheitstraum und irgendwann habe ich mir den erfüllt, dann später, ne, als erwachsene Person.
Kindheitstraum glaube ich nicht, aber ich bin schon mit kölscher Musik einfach groß geworden. Meine Eltern haben Arschhof so aus den 80ern, 90ern miterlebt und solche Sachen. Gerd Köster lief bei uns hoch und runter.
Ja,
es gab so ein
drinking.
Album, genau. Ja. Heißt, ich wurde schon früh kindlich musikalisch verzogen mit kölscher Musik. Das heißt, ich hatte das schon immer in mir. Aber dann gerade als die Pubertät gehittet hat, wie ja schon nah an einer Behinderung, könnte man sagen, da war Kölsch Musik dann nicht mehr so cool, ehrlich gesagt. Und das kam dann erst mit der Zeit wieder und ist dann auch eher aus einer Schnapsidee entstanden. Und so bin ich dann wieder in den Karneval zurückgerutscht.
Was war denn diese Schnapsidee für die Leute, die die Story noch nicht gehört haben?
Also jetzt wird es ein bisschen Kölsch-nerdy. Es gab mal eine Band, die hieß Lachs. Die war jetzt nicht übergroß, aber so in der kölschen Szene, glaube ich, hat man mal von denen gehört. Das war eine Familienband, die bestand aus Dennis Müller mit seinem Papa und seinem Onkel oder Cousin, ich bin mir nicht ganz sicher, und 2 Freunden. Und der Dan ist ein guter Kumpel von uns und den habe ich vor 9 Jahren oder so getroffen in der Session. Ich hatte damals mit Karneval noch gar nichts am Hut und wir waren bei einem Thailänder essen und Dan sah übel scheiße aus, der sah ganz furchtbar aus. Und ich dachte so, Grüße gehen raus an dich, mein Lieber. Und ich dachte so, was ist denn bei dem los? Da hittet irgendeine Depression oder irgendwas. Ich muss dringend mit dem reden, den mal in den Arm nehmen. Und er meinte, nee, mir geht's gut. Ich bin nur gerade in der Session. Wir spielen die ganze Zeit Konzerte. Und er meinte dann zu mir so ganz lapidar, ey Juri, es wäre so witzig und interessant, wenn du mal auf Kölsch singen würdest. Den Kölnern würden die Augen ausfallen, ne? Mhm. Und dann, das klang so ein bisschen nach in meinem Kopf und wir hatten damals so eine Indie-Band, die so medium erfolgreich war. Also wir konnten davon leben, aber nicht gut einfach. Und haben in Köln so 500er bis 800er Clubs gespielt, also gut. Aber sobald wir in Berlin waren, haben wir dann vor 10 Leuten gespielt. So wie jetzt ungefähr auch. Und diese Idee blieb also in meinem Kopf und dann bin ich nach Hause gegangen, habe einen Pierre, der bei uns Gitarre spielt, angerufen und meinte, ey komm, lass mal einfach mal aus Spaß kölschen Song schreiben. Ich kann ja so ein bisschen Kölsch, ich habe das im Ohr von früher. Meine Oma redet richtig oder hat richtig tiefes Kölsch gesprochen. Das heißt, ich habe da schon ein Sprachgefühl für gehabt. Mhm. Dann haben wir Heimat geschrieben und Malevenoe Mall. Und das habe ich dann dem Kevin Witwer von Cat Ballou, der Bassist von Cat Ballou, geschickt und meinte, ey Kevin, hör dieses mal an. Hat es irgendwas mit Kölsch zu tun oder ist es einfach eine verdammt beschissene Idee? Und der meinte, super. Und dann rief mich der Olli an von Cat Ballou und meinte, ey, wollt ihr nicht mit auf Tour kommen? Und ich meinte, du Olli, super gerne, aber es gibt zwei Songs und es gibt keine Band. Ich habe noch nie live auf Kölsch gesungen, ich glaube, das wird nichts. Und dann meinte er, ja, ihr habt ja aber jetzt noch 3 Monate Zeit, dann legt mal los.
Ran an den Speck.
Und dann haben wir uns ran an den Speck gemacht und waren dann 3 Monate später mit Cat Ballou auf Tour, auf Deutschland-Tour.
In der gleichen Besetzung wie vorher?
In der gleichen Besetzung wie Band Juri, also diese Indie-Band. Haben dann nochmal 6 Monate später bei Pavement Records unterschrieben, haben Booking-Agentur mit Anja Bauerett angenommen, das Angebot. Und dann war quasi eingetütet, ne? Dann gab es gar kein Zurück mehr. Da kam ich auch nicht mehr raus und das war ein großes Glück.
Was meinst du, woran das liegt, dass das von Anfang an so gut funktioniert hat? Das ist ja nicht bei jeder Band so, ne? Ich beobachte das ja aus einer bisschen anderen Perspektive als du, auch so, zum einen natürlich aus einer Konsumentenperspektive. Ne? Ich höre sehr viel Musik, ich gehe auf Veranstaltungen, aber eben auch aus einer planerischen, wenn ich selber eine Veranstaltung wuppe. Es gibt Bands, die sich jahrelang abarbeiten und wirklich fleißig sind, viel, viel, viel rein investieren an Zeit, an Mühe, an Gedanken auch und die auch alle talentiert sind, gute Musiker sind teilweise. Aber wo es irgendwie nicht fluppt. Und ihr wart halt da und ihr wurdet sehr schnell gesehen. Gibt es da irgendwas, habt ihr mal eine Resonanz dazu bekommen, warum das so ist?
Also jetzt rückblickend bin ich mir ziemlich sicher zu wissen, woran das liegt. Also damals hatte ich keinen Schimmer, aber jetzt, wo ich diese kölsche Szene auch ein bisschen mehr verstehe und das ja auch schon was länger mache, meine ich das verstehen zu können. Das war eine Mischung aus Naivität. Ne? Also wir hatten keine Ahnung, was wir tun in diesem Kölsch-Bereich. Und auf der anderen Seite aber schon ganz schön viel Erfahrung in der Musikindustrie und in der Musik und im Songwriting und solche Sachen. Das heißt, die Leute, die uns da kennengelernt haben, haben uns als neu wahrgenommen. Wir haben aber schon jahrelang, genau wie Casala mit Pailomat, auch schon zusammen gespielt. Das heißt, wir waren nicht neu. Wir waren schon alle Berufsmusiker, wir standen schon alle viel auf Bühnen. Das heißt, wir haben in gewisser Weise viel Erfahrung reingebracht. Und auf der anderen Seite Naivität, weil wir keine Ahnung hatten, wie funktioniert eine Sitzung, was braucht da ein Publikum? Und das hat die Leute, glaube ich, positiv überrascht. Ne? Also wir haben da was gemacht, was es so dann vielleicht da noch nicht gab. Also es gab ja diese Riegen von Bands, die reinkamen. Also, weiß nicht, dann kam Brinks mit ihrem Rocksound, ne? Blackfist so ganz früher. Dann kam Casala hinterher auch so ein bisschen rockiger. Dann kommt Cat Ballou mit so einem poppigeren Sound an. Milieu, Pavaya haben diesen Folky-Sound und dann kam irgendwann wir mit nochmal irgendwie was Neuem und ich glaube, es hat nochmal so einen Sprung reingebracht, weswegen wir relativ schnell gesehen wurden und wir haben Sachen gemacht, die für uns ganz normal waren, die aber in der kölschen Musik noch nicht vorhanden waren. Das heißt, dieses Social-Media-Game war für mich ganz normal, dass man das macht, ja. Dass man ein Konzept hat, was für Farben ziehen wir an, wie soll unsere Homepage aussehen, ah, soll stylisch sein und wo spielen wir, wie sollen unsere Konzerte sein, das waren alles Dinge, wurden in diesem Kölsch-Business noch nicht so extrem gemacht. Dass, wenn man das jetzt sieht, es gibt viele Bands, die gut Social Media machen. Druckluft macht das super. Cat Ballou inzwischen macht auch ultra viel. Aber als wir angefangen haben, war das noch nicht so. Das heißt, wir haben eine Plattform da auch genutzt, die noch nicht so ausgereizt war auf der kölschen Musikebene. Und das hat uns, glaube ich, dann viel Aufmerksamkeit gegeben. Plus meine Geschichte, dass ich eine dunkle Hautfarbe habe und dann Heimat singe, das war natürlich noch ein politischer Effekt, der dazu kam, der provoziert hat. Das heißt, es gab, du sagst jetzt, wir haben viel Aufmerksamkeit bekommen, das stimmt, aber halt nicht nur positiv. Also wir haben auch einfach viel angeeckt. Und das gehört dann, glaube ich, mit dazu, dass manche sagen, das ist geil, und manche sagen, das ist ja ganz furchtbar, das hat mit kölscher Musik gar nichts zu tun. Die sollen sich wieder verpissen. Und ich glaube, dadurch hatten wir dann viel Aufmerksamkeit.
Das
viel geredet, ne?
Ja, also, das ist ja auch ein Talk-Format. Also darum geht's ja, wenn du jetzt hier sitzt und starrst vor dich hin, dann wird das schwierig für die Leute. Dann müssen wir Wahlgesänge einspielen.
Ja, auch geil.
Reinrauschen.
Auch ja, mag ich.
Das ist, ich finde das halt interessant, ne? Also auch das Thema Anecken, was du angesprochen hast. Ihr seid da ja eben nicht planvoll reingegangen. Es ist nicht dieses, ich sag mal, am Reißbrett und jetzt haben wir hier eine folgende Konstellation.
Ja, teils,
von
teils. Ne? Also man muss sagen, das, was man uns so ein bisschen, glaube ich, vorgeworfen hat, oh, das ist so durchstrukturiert und die, jetzt haben die ihre Outfits und die machen so und solche Social Media, das ist durchstrukturiert, aber das ist Teil des der Industrie. Das heißt ja nicht, dass wir sagen, okay, Kölsch Musik funktioniert so und so, die Leute mögen das und das und so schreiben wir jetzt. Das haben wir ja nicht gemacht. Wir haben einfach nur das, die Außendarstellung sehr genau uns überlegt, wie wollen wir wahrgenommen werden, wer sind wir, was davon kriegen wir auf die Bühne. Mhm. Und das, was man uns vorgeworfen hat, daran orientieren sich jetzt plötzlich andere Bands. Also deswegen fühle ich mich da eigentlich eher geschmeichelt durch diese Vorwürfe, dass wir uns da viel überlegt haben. Aber gleichzeitig kam eben diese Naivität dazu, dass wir von der kölschen Szene keinen Schimmer hatten. Also ich bin so oft von Bühnen runtergelaufen bei Sitzungen und habe vergessen, dass man ja so einen Orden kriegt zum Beispiel und musste wieder hochgeholt werden. Ich wusste nicht, wer entscheidet, wer spielt wo. Also ich hatte von Literaten noch nie gehört in meinem Leben davor. Das musste ich erstmal lernen, wie funktioniert diese Maschinerie hinter Karneval. Deswegen, das war da die Mischung, glaube ich.
Also ich finde, ihr habt halt sowas Popstar-artiges, ohne das jetzt
das
negativ zu meinen. Ne?
Und nee, gar nicht. Ich dachte so, voll geil.
Weil ich, was mir halt immer gut gefällt im Karneval ist, wenn es wirklich Unterschiede gibt. Mhm. Also und wenn jemand mit einer neuen Idee kommt. Und das war halt das, was ich damals wahrgenommen habe bei euch, vor allem einfach eine neue Nuance. Ja. Ne? Also du hast ja ein paar gerade angesprochen. Bei Cat Ballou habe ich zum Beispiel immer das Gefühl, das ist so Musik, die ist zum Hüpfen. Ich kann das, es hat sowas und ich finde, das sind auch oft die Lieder, die irgendwie dann am stärksten auch durchschlagen, eben vielleicht auch, weil es dann diese eine Nuance ist, die es irgendwie so schön macht. Ne? Bei euch hat es so eine Leichtigkeit auch, die aber ganz anders ist als das, was Cat Ballou tun. Ich finde auch die Art und Weise, wie du singst, die eben nicht so ist wie das, was man im Karneval auch oft kennt, so dieses laute, röhrige, ne, sowas dann, ne, so, das ist ganz leise auch manchmal. Trotzdem ist eure Musik ja so konzipiert, dass die Leute trotzdem ausflippen dann in so einem Raum. Und das finde ich schon spannend. Das hat irgendwie einen coolen nochmal einen neuen Aspekt reingebracht.
Ja, das ist echt was, was man der dem Kölschsein, glaube ich, zugutehalten kann, dass das weniger eingefahren ist, als man denkt. Also klar, das ist eine traditionelle Nummer und traditionswichtig und auch Musiktradition gibt es dort. Aber es gibt keine klare Regel, was ein Hit ist zum Beispiel. Ne? Also es gibt Hits von den Blackfist, die sind so ruhig, da musst du eigentlich zuhören, um da überhaupt was zu fühlen. Es gibt, keine Ahnung, Stadt mit K, der für mich so typisch Presslufthammer, wir ballern euch jetzt einen Hit in den Kopf, aber funktioniert auch mit harten Gitarren und so weiter. Es gibt übelst poppige Sachen, die echt einen modernen Touch haben von Cat Ballou, die Hits sind. Deswegen, da gibt's viel mehr Möglichkeiten, sich auszudrücken. Also da appelliere ich auch echt an alle Leute, die vielleicht darüber nachdenken, eine Kölschband zu machen. Orientiert euch nicht an dem, was es gibt, weil das gibt es schon und das gibt es oft auch schon in gut. Und dann, wenn man das probiert oder sich inspirieren lässt, wie auch immer man das nennen möchte, hat man nur das Problem, dass man sich mit denen vergleichen muss, die das schon seit 20 Jahren machen. Und da kommst du nicht gut bei weg. Also macht das, was ihr fühlt, einfach.
Also ich finde halt immer am interessantesten den Textanteil. Ne? Ja. Also ich liebe auch das, was dann die musikalische Komponente des Liedes mit der Emotion macht, so bei mir und auch im Raum. Ne? Aber ich bin Textfan. Also ich bin mit den Blackfist groß geworden, natürlich mit so Bands wie LSE, wird immer schnell vergessen, war eine der beknacktesten, coolsten Sachen, die jemals passiert sind.
Ich bin eine Sauna-Boy.
Ja. Oder der Ralf-Song.
Super Song.
Wo bist du mit dem wahren Handy?
Toll geschrieben.
Ja. Die ich als Kind halt inhaliert habe und die ich bis heute natürlich auswendig irgendwie wiedergeben kann, wenn man mich morgens um 4 weckt. Ja, nicht wann die Französische Revolution war. Und ich finde das zum Beispiel halt auch bei euch ein super Punkt, weil ihr halt so einen Humor mit drin habt, der sich auch über euch selber lustig macht. Ne? Auch finde ich wichtig. Also gerade im Karneval, ihr auch mit diesem Thema Männlichkeitsvorstellungen irgendwie spielt, auf eine Art und Weise, die halt nicht mit dem Zeigefinger daherkommt, sondern, ne, ihr habt ja auch so Lieder wie Echte Männer tanzen it und so.
Ja, das war uns relativ früh ein Anliegen, weil dieses Männer-Thema in Köln schon, ja, das nimmt einfach viel Platz ein, ne? Und wir wollten da irgendwas zu machen und wir sind ja jetzt auch nicht die Jungen, ne? Also wir werden vielleicht im Karneval so wahrgenommen, weil da halt alle alt sind, aber wir sind halt alle deutlich über 30, Teil von uns haben Kinder etc. Das heißt, wir sind nicht besonders jung. Und dieses, wir sind Männer, die aufgewachsen sind noch mit, wer ist der Coolste und wer hat am meisten Sex und wer ist der Stärkste, sind dann älter geworden und mussten dann plötzlich, sind wir die Männer, die jetzt lernen müssen, wie redet man über seine Gefühle, wie nimmt man seine Freunde in den Arm. Also diese weiche Komponente kommt dazu. Das heißt, wir sind Männer, die in diesem Spagat aufgewachsen sind, zwischen sozialisiert, gegenseitig, wer ist der Coolste, und jetzt, okay, es gibt aber auch den vermeintlich modernen Mann, wir sitzen irgendwo dazwischen. Und das findet sich dann natürlich irgendwie auch in der Musik wieder.
Ja, und ich finde, ihr macht das halt gut. Also auch in euren Anmoderationen zum Beispiel zu so Titeln, ne, das macht ihr auch in dem Kinderbereich, über den wir bestimmt auch gleich nochmal sprechen werden, dass ihr halt einfach über diesen Witz, glaube ich, schon viele Leute dazu bringt, auch über sich selber mal ganz kurz zu lachen. Und ich finde, das tut halt unglaublich gut, weil der Karneval ist eine ernste Angelegenheit.
Ja, teilweise auf jeden Fall.
Für
klar.
Manche.
Ja, weil das für manche auch einfach sehr wichtig ist. Ne? Also das, ich habe da auch keine so ganz klare Meinung zu. Für die einen Leute ist das einfach sehr wichtig und dann wird es ein bisschen ernst. Ich kann das gut verstehen. Auf der anderen Seite würde ich mir da auch manchmal mehr Eigenironie wünschen und sagen, hey komm, es ist doch, also es geht doch darum, sich auch ein bisschen übereinander und mit sich selbst und über sich selbst lustig zu machen.
Ja, schon. Am Anfang, als ich habe euch, glaube ich, zum ersten Mal auch gesehen bei der KG Ponyhof live. Bei einer Party, die auch meine allerliebste ist, weil sie in dem Jugendzentrum stattfindet, in dem ich groß geworden bin, im Bauspielplatz in Köln. Da habt ihr gespielt auf der Rausch und Tritt. Und ich habe euch da halt wirklich gesehen, ihr hattet sowas von Kinder an Weihnachten, so große Augen und oh mein Gott, was passiert hier gerade? Und irgendwie so dieses, zum einen seid ihr ja der Motor in dem Moment auch von der Situation, und ich finde, das ist aber was, was man euch manchmal immer noch ansieht, auch auf der anderen Seite. Habt ihr diese Freude darüber, was dann zu euch zurückkommt, und manchmal auch eine gewisse Fassungslosigkeit?
Ja, das kommt, also inzwischen sind wir das ja zum Glück so ein Ticken gewohnt, dass Leute, dass denen das gefällt, was wir machen. Yay. Aber es ist natürlich, es bleibt manchmal natürlich überraschend. Das kommt, glaube ich, einfach daher, dass man als Musiker schon auch Leid oder MusikerInnen auch Leid gewohnt ist, dass wir vorher einfach auch lange Zeit teilweise erfolglos Musik gemacht haben. Man musste überall dran ziehen. Ne? Man musste 1000 Leute anrufen, können wir da spielen, können wir da spielen. Wir kein Geld, nee, aber Essen wäre cool. Also, ne, also das haben wir über Jahre gemacht.
Ja.
Und dann plötzlich quasi diesen Punkt zu finden, wo wir nichts machen müssen, also nicht nichts, aber wir müssen eigentlich nur auf die Bühne gehen, die Leute rasten schon aus. Das war für uns halt komplett neu. Und das trägt sich bis heute, diese gewisse Demut davor, die wir auch nicht verlieren wollen, dass das nicht selbstverständlich ist, dass wir auf Bühnen kommen und die Leute sich schon freuen, bevor wir anfangen zu spielen, nur weil wir da sind.
Ja.
Und das nehmen wir weiterhin, und das hoffe ich, dass das auch die nächsten Jahre so bleibt, als großes Glück einfach war.
Mhm. Gab es trotzdem am Anfang einen Moment, wo du überlegt hast, ob du es dir wirklich antun willst? Also du hast gerade gesagt, es gab auch eine Negativresonanz von irgendwelchen Hannelores und Manfreds, die gesagt haben, was will der denn? Ne?
Ja.
Und nicht nur auf dieser Stammtischniveau, sondern auch auf eine teilweise sehr aggressive Art geäußert. Hast du dir das mal überlegt, ob das...
Boah, die Überlegung gibt es immer mal wieder, dass man fragt, was kann man verändern oder wie mache ich mich davon auch weniger touchable, ne? Also das... Man kommt ja nicht ganz drum rum, auch wenn man die Person nicht kennt, dass man etwas liest, was negativ über einen ist, dass das irgendwie einen berührt. Und wenn es nur kurz ist, ach, nerv mich nicht. Aber es kann einen ja auch tiefer treffen. Und das ist schon was ich lernen musste, in der Öffentlichkeit zu stehen und dann auch ein gewisses Projektionsfeld für Menschen zu sein, die keine Ahnung haben, wer ich bin. Und die sicherlich, wenn man 1:1 jetzt so reden würde, das so nicht zu mir sagen würden oder vielleicht die Hintergründe verstehen würde, warum ich etwas mache. Und ich würde auch verstehen, warum die Person vielleicht sowas geschrieben hat. Da kommen wir halt einfach zu Hass im Internet. Ne? Das ist einfach ein komplexes Thema, runtergebrochen, glaube ich, aber darauf, dass Leute sich da einfach vergessen, dass da jemand ist, der das vielleicht liest. Und dass das vielleicht meine Familie ist, die das liest. Also überleg mal, wie sich das anfühlt, wenn deine Familie Dinge über dich liest, da ein Arschloch, der soll sich umbringen gehen oder so. Mhm. Und deine Mutter liest das. Mhm. So, das sollte, bevor Leute sowas tippen, denk da mal drüber nach. Das ist kein rechtsfreier Raum und auch kein emotionsloser Raum in diesem Internet, in dem wir uns da bewegen. Das ist ein großer Teil der Realität. Und ich packe mir da selber an die Nase. Das gilt genauso für mich. Und da muss man mit der Zeit lernen, mit umzugehen. Verschiedene Taktiken. Manche lesen sich gar nichts mehr durch. Manche lesen sich gewählt Dinge durch. Ich lese mir einfach nur noch schöne Dinge durch. Also ich merke, sobald ich was lese, was einen negativen Aspekt hat und das nicht so Feedback, konstruktives Feedback ist, denkst du, ja, lese ich mir jetzt gar nicht erst durch.
Ja, verstehe ich total. Ja. Also ich persönlich bin zum Beispiel auch nicht mehr bei Facebook, weil das für mich immer wahrgenommen der Kanal mit den schlimmsten Nachrichten war, die bei mir angekommen sind.
Ja, ist auf jeden Fall so, ja.
Ich bin ja null auf diesem Öffentlichkeitslevel wie du. Und ich bekomme trotzdem Nachrichten, die so dermaßen unter der Gürtellinie und angreifend sind, dass ich mich halt immer frage, ne, wie das dann zum Beispiel ist für dich, also was du da aushalten musst. Und für mich ist eben auch ganz klar, da eine irgendwie Entscheidung zu sagen, in manchen Orten digitaler Art bewege ich mich gar nicht mehr. Und an anderen eben nur noch so, dass es für mich halt auch vertretbar ist, weil ich glaube das auch. Ich glaube, wenn man in der U-Bahn miteinander redet oder in der Kneipe oder jetzt, ne, so wie wir, es ist immer eine andere Situation und selbst wenn man nicht einer Meinung ist, kommt man, glaube ich, eher auf den Punkt zu sagen, okay, aber ich habe einen Respekt für die Person als Mensch oder ne, so, weil sie ist da.
Ja, das ist, ich glaube, das ist leider auch ein Ticken ein Generationenthema, weil die Leute, die jetzt mit Internet aufwachsen, für die ist das selbstverständlich und nicht, dass da nicht auch Arschlöcher sind und da Beleidigungen fallen und was weiß ich, selbstverständlich. Facebook war eine Zeit lang und ich bin da nicht mehr aktiv, deswegen weiß ich nicht ganz genau, aber einfach da waren, ja, die nennt man jetzt Boomer, ich finde das ein doofer Ausdruck, weil es gibt in jedem Alter Leute, die ich toll finde, Leute, die ich scheiße finde, aber da hat sich einfach eine Gesprächskultur entwickelt, die teilweise sehr, sehr unangenehm ist. Und das habe ich auf Instagram einen Ticken weniger erlebt und bin dann echt überrascht, dass viele Leute, die älter sind als ich, sagen ja, früher, da hat man noch ordentlich miteinander geredet und dann gucke ich auf Facebook und denke so, nein. Und die Leute, nein, die so viele Sachen schreiben, das sind nicht die jungen Leute.
Nee, es sind also oft ältere.
Also wenn ich das wirklich mir angucke, die Leute, die mir wirklich unverschämte Sachen geschickt haben, haben von oben herab altersmäßig mit mir geredet, ja, was will der junge Typ mir denn jetzt erzählen? Wo ich sagte, hä, ich will dir gar nichts erzählen. Ich sag doch nur, was ich denke.
Ja.
Deswegen, ja, da muss man sich mit sich selbst vorsichtig umgehen.
Ja. Also ich finde das gut. Ich finde es auch gut, wie ihr damit öffentlich umgeht, auch im Hinblick auf Vorbildfunktionen. Ne? Also auch, das ist ja auch mal so ein schwieriges Thema. In Köln, Künstler gehören ja gefühlt immer so ein bisschen dem Publikum. Ne? Das ist auch das ist auch schwer manchmal, glaube ich. So diese Vereinnahmung, sowas wie ne, unser Lukas und ne, der Jungen und so. Die Leute bauen eine emotionale Beziehung zu dir auf, auch wenn sie dich überhaupt nicht kennen.
Ja, was eigentlich auch was Schönes.
Genau.
Also vom Grundsatz eigentlich was Schönes ist, finde ich. Also ich empfinde das als was Schönes.
Es kann sehr liebevoll sein, es kann manchmal auch ein bisschen übergriffig sein. So, ich glaube, umso wichtiger ist es halt oder umso schöner ist es, wenn man diese Öffentlichkeit auch nutzt, dafür ein Profil zu zeigen. Ne? Weil daran orientieren sich auch jüngere Leute natürlich sehr. Also gerade, auch du hast es eben angesprochen, ihr macht sehr viel Social Media. Du hast da ja mittlerweile auch noch so eine Serie über den, na, wie heißt der? Der im Unterhemd?
Der Uwe. Ja, klar.
Ja, also für die, die es noch nicht gesehen haben, ihr lieben Leute da draußen, geht mal auf den Instagram-Account von Herrn Rother. Der parodiert da sehr gut den Uwe aus Köln. Kommt der aus Köln oder ist das so einer aus dem Speckgürtel?
Natürlich kommt der aus Köln.
Und der Uwe erzählt immer so ein bisschen aus seinem Leben, eigentlich dadurch, dass er zu irgendeinem Thema was zum Besten gibt. Und das finde ich eine unglaublich liebenswürdige Art und vor allem auch echt einen liebevollen Blick, ne, auf diese Kategorie Kölsche Juppes.
Ja, ich gucke da mit viel Zärtlichkeit drauf. Ich mag das auch. Also ich hänge auch gerne in Kneipen und rede mit anderen Uwes und so. Und für die bin ich ja auch ein kleiner Uwe dann. Also,
ist so.
Ich sehe nur ein bisschen anders aus, aber an sich bin ich ja auch ein Uwe.
Andere Altersgruppe. Ja, ich empfehle auch immer Reibekuchenstände an irgendwelchen Wochenmärkten.
Ja, da passiert viel.
Da sind Uwes und Uwines, mit denen man sich wahnsinnig gut einfach mal eine Viertelstunde unterhalten kann. Und ich glaube, das ist auch ein Talent wieder, was ihr mitbringt. Ja, dass eben nicht zu sagen so, ne, hier sind wir, das ist unsere Haltung, sondern eigentlich über dieses Humor-Thema und über diese Offenheit da auch so eine Brücke bildet in eine andere
Richtung.
Wir wollen
ja Teil vom Karneval sein. Also ich glaube, das ist vielleicht auch, was manchmal dann missverstanden wird. Wir nehmen uns da gar nicht raus. Also wir wollen Teil von Karneval sein und Teil dieser kölschen Kultur Und sind auch froh, irgendwie Teil von zu sein. Und wir hoffen natürlich auch dadurch vielleicht noch Türen aufzumachen für noch mehr Leute, die sich vielleicht bis jetzt mit dem Karneval noch nicht so viel identifizieren können. Und ja, ich glaube, da ist auch ein bisschen Bewegung drin gerade, habe ich das Gefühl.
Nicht identifizieren können, weil es zu traditionell ist oder weil es zu sehr irgendeiner Regel folgt? Oder wie meinst du das?
Kann ich dir so genau noch nicht sagen, aber für viele ist das vielleicht einfach noch sehr fremd. Ne? Also wir haben schon gemerkt, dass wir auf unseren Konzerten beispielsweise, also auf den eigenen, viele Leute haben, die mit Karneval gar nicht so viel am Hut haben und irgendwie Bock auf unsere Musik haben und über uns dann vielleicht dann doch mal auf eine Sitzung gehen und da Freude dran empfinden. Und ich glaube, für viele ist Karneval, die damit vielleicht nicht aufgewachsen sind oder da keinen Bezug zu haben, einfach erstmal eine ganz, ganz befremdliche Sache. Also es gibt so gewisse Regeln, dann gibt es gewisse Kostüme und ich glaube, für manche ist das einfach dann erstmal ein bisschen viel.
Wie funktioniert so eine Sitzung? Wie komme ich da überhaupt rein? Wo gehe ich denn hin? Was ist der Unterschied zum Straßenkarneval und so? Ja, das ist schon eine sehr eigene Welt. Ich fand das immer früher lustig, wenn wir, als ich klein war, Besuch hatten von meinen Eltern, so von außerhalb. Irgendwie alte Studien- oder Grundschulfreunde, die dann so über Karneval gekommen sind, wo ich dann immer zugeguckt habe, wie meine Eltern erstmal so ein Intro geben. Und das erste Intro war halt immer: Du musst dir ein Kostüm anziehen, vertrau uns, sonst wirst du dich fühlen wie ein Vollidiot.
Ja, so.
Und ich glaube, das ist zum Beispiel sowas, wenn man über diese Schwelle einmal gegangen ist, dann kommt man auch damit klar. Mein absolutes Jahreshighlight ist der Petermann-Schunkelball, den wir irgendwann in so einer Nacht- und Nebelaktion mit ein paar Leuten, Jochen Gasser, Daniel Rabe und anderen, DJ-Kapellmeister Sascha Verhey, aus dem Boden geknüppelt haben und ihr großen Anteil daran habt, dass es überhaupt dieses Projekt gibt und dass es auch so wahnsinnig geflogen ist. Da haben wir mitten in Corona eine Sitzung gemacht, die wir unter schwierigen Bedingungen auf die Bühne gebracht haben und ihr seid da, ich glaube, 6 oder 8 Stunden auf der Bühne gewesen als Saalkapelle.
Ja, wahrscheinlich wären 2 besser gewesen.
2 Saalkapellen?
Zwei Stunden. Weil da dann doch der Alkohol geflossen ist und wir, also 2 von 4 mich eingeschlossen sind, nicht besonders alkoholfest. Und besoffen auf Bühnen sein ist einfach eine beschissene Idee. Also es ist einfach...
Nichtsdestotrotz habt ihr aus diesem Reality-TV-ähnlichen Momentum was geschaffen, was wirklich eine ganz ungewöhnliche Sache ist und was es, glaube ich, auch so nicht gibt. Ich glaube, es gibt keine andere Band in Köln, ne, außer eben Kürbis Underground bei der Stummsitzung, die sowas macht. Könntest du dir vorstellen, dass ihr über so eine Schnapsidee hinaus nochmal irgendwann anders auch ein eigenes Format in diesen Karneval schleppt? Wäre das was für euch?
Ey, ich hoffe, dass meine Bandkollegen sich das hier mal anhören, weil das ist ein Thema, da haben wir schon so viel drüber geredet. Ich kann Ihnen eine PowerPoint-Präsentation machen mit den Ideen, die wir an Konzepten für den Karneval hatten, mit viel guten und aber auch viel übelst beschissenen Ideen dabei. Das wird passieren, 100%. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir das machen.
Ich bin sehr gespannt. Also ich traue euch da echt viel zu.
Es gab diverse Ideen. Es gab Ideen, im Schwimmbad eine Sitzung zu machen.
Habt ihr das nicht auch mal gemacht?
Wir haben Schwimmbadkonzerte gespielt. Mhm. Wie nennen wir das? Indoor-Schwimmbad.
Wo die Leute auf Badematten gesessen haben oder auf
Luftmatratzen? Nein, das sind so Floating-Boards, wo man sich dann draufsetzen kann. Was wir bei dem Konzept nicht bedacht haben, ist, dass die Luft unglaublich scheiße in einem Schwimmbad ist. Und je länger das Konzert ging, irgendwann habe ich meine Texte vergessen und hoffe mir, irgendwas stimmt mit meinem Gehirn nicht. Also,
ist es nur das Chlor?
Also es war eine weitere konzeptionelle Idee der Band Planche Malheur, die sich gut verkauft hat, aber schwierig in der Umsetzung war. Und ich glaube, was wir machen, ist wahrscheinlich erstmal eine Kindersitzung. Und mit Kindersitzung meine ich, dass auch nur Kinder auftreten und wir.
Ja.
Das wird sehr wild. Und auch die Texte werden von Kindern geschrieben. Das ist eine große Idee, die wir haben. Und Planche Malheur and Friends wird es geben, wo aber man nur Instrumente spielen darf, die man nicht gut kann.
Okay, was wäre das in deinem Fall?
Ich kann ja alle Instrumente nicht gut. Also ich könnte theoretisch alle spielen.
Es gibt doch auch diese Ein-Mann-Orchester, weißt du, wo du hast was auf dem Rücken und dann haust du dir immer gegen den Kopf.
Ja, Oder so ein 5-Minuten-Schlagzeug-Solo, obwohl ich kein Schlagzeug kann. Sowas. Und dann nehmen wir aber 70 Euro Eintritt.
Ja, mindestens. Ja. Das ist dann ja Performance-Art.
Ja.
Also da musst du dann auch die Rollkragenpullover mit den Hornbrillen, so weiter, diese
wir
Leute musst
du überlegt,
ansprechen.
Wir hatten auch überlegt, ein Kölsch Ghost Jazz Konzept zu machen.
Ja, du und JP Weber.
Ja, JP und ich. JP, ja. Wenn du das hörst, ich würde es tun. Und mir soll es nicht scheitern. Dass die Kölschen Bands alle Sachen in Jazz spielen müssen und das Publikum dann da 6 Stunden sitzt und leidet. Das hatten wir uns auch mal überlegt, aber das schieben wir vielleicht beiseite.
Wir hatten zu Hause früher so einen Kunstdruck, da stand drauf, Free Me from Free Jazz.
Ja.
Das ist sowas in der Art. Ich finde es gut. Also ich glaube, egal was ihr tut, solange ihr das mit Freude macht, findet ihr euer Publikum.
Ja.
Das ist, glaube ich, der große Trick. Das ist ja auch bei euren Kinderthemen so, euren Kinderkonzerten.
Guter Übergang, Sophie. Ja. Hey, ich wollte dich gerade schon mal hinleiten.
Ihr macht ja nicht nur was für Leute über 18, sondern die Badehose taugt auch für Menschen von Grundschulalter bis vor Pubertät, würde ich mal sagen. Also meine Kinder sind da definitiv ganz vorne mit dabei. Wie kommt es denn in diese Richtung?
Also Kindermusik machen, ja. Das wolltest du doch sagen damit.
Ja, klar. Warum Kindermusik? Musste das sein?
Es gibt Karnevals-Kinderveranstaltungen, die wir gespielt haben und da gemerkt haben, irgendwie sind wir ganz schön kompatibel für Kinder. Also das, was wir da eh schon machen, ohne dass wir jetzt groß was verändern müssen.
Stopptanz,
vielleicht auch meine Art, die Badehosen, Teile der Musik sind echt kinderkompatibel. Und ich gemerkt habe, mir macht das unglaublich viel Spaß, weil Kinder mich zwingen, meine Moderation zu ändern. Also das ist so unberechenbar, was da im Publikum passiert. Bei Erwachsenen kann ich das inzwischen eigentlich sehr genau absehen. Ah, Festzelt, so und so ist die Stimmung. Ich weiß, wie ich das anmoderieren muss. Sitzung, okay, so und so. Ne? Bei Kindern kannst du das nicht ganz vordenken, was da passiert. Da musst du reagieren. Und das hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, komm, wir schreiben jetzt auch mal 2, 3 Kindersongs, weil wir gemerkt haben, je näher der Text, Kinder sind echt da auch textaffin, der Text irgendeine Verständnis für diese Kinder hat, irgendeine Situation, irgendwas Lustiges, sind die plötzlich ganz anders da. Und deswegen haben wir dann Kindersongs geschrieben und gemerkt, ey, das macht ultra Bock und jetzt spielen wir ultra viele Kinderkonzerte.
Es ist ja auch so, dass die meisten Kinderformate, die es in Köln gibt, dann eigentlich so sind wie für Erwachsene, nur halt nachmittags.
Ja.
So, also es ist same, gleiches Format. Es gibt auch, die Erwachsenen scheppern sich auch ordentlich einen rein. Es ist eigentlich wie Sitzung, nur dass halt eben noch Minderjährige irgendwie anwesend sind.
Ja, wir
sind.
Probieren auch unsere Konzerte so zu konzipieren, dass die Eltern nicht denken, oh, jetzt muss ich zu diesem Kinderevent, damit mein Kind da Spaß hat, sondern wir probieren das schon auch so zu machen, dass die Erwachsenen, die immer hinten stehen müssen.
Grüße gehen raus an alle, die das immer noch nicht verstanden
genau.
haben.
Da auch Spaß bei haben und sich eine gute Zeit machen, es nicht nur für die Kinder ist und das funktioniert, glaube ich, ganz gut.
Ja, also für die, die noch nicht da waren, es gibt auch richtig gute Witze über Rückenschmerzen und anderes lohnt sich auch, wenn man älter als 12 ist.
Alle kriegen da ihr
alle kriegen ihr Feld weg.
Und es passieren einfach geile Sachen bei Kinderkonzerten. Viele Kinder reden rein und das, ich habe die ersten Shows, das habe ich so ignoriert, weil ich so dachte, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll.
Geht
ich war
ab.
So überfordert. Und inzwischen gehe ich da gern drauf ein, weil da kommen super geile Sachen raus. Ein Typ letztens, der war so, was war der, 8, 9 oder so, der wollte mir während des Konzerts etwas sagen. Und da habe ich gemerkt, das ist irgendwas ganz Dringendes, ne? Und dann, stopp mal ganz kurz. Da hab ich gemeint, ja, du willst mir die ganze Zeit was sagen, ne? Der hat mir so die ganze Zeit meinen Fuß festgehalten, an meinen Beinhaaren gezupft und so. Ich dachte, das scheint was Wichtiges zu sein. Und dann meinte er nur so, ich wollte Ihnen sagen, Ihre Musik ist cringe, aber Sie singen brutal. Und er dachte so, okay.
Was geht ab?
Geiles Kompliment. Ich wusste, ich so,
was
okay, danke, weiter geht's. Und da passieren einfach super lustige Dinge. Ich mache das sehr, sehr gerne.
Ja, ich verstehe das. Ich finde ehrlicherweise halt eure Texte auch da wieder wahnsinnig gut. Ich sehe ja auch, wie die Kinder darauf reagieren. Irgendwie, dass es halt, da seid ihr auch eher im Hochdeutschen unterwegs, was ich aber auch völlig vertretbar finde. Also gibt es ja auch wieder Leute, die sagen, warum machen die das jetzt auf Hochdeutsch und so.
Naja, die Antwort ist ganz einfach, damit die Kinder das verstehen.
Ja. Ja.
Also beim ersten Hören schon verstehen.
Beim ersten
also wir
Hören
spielen
schon
auch
verstehen.
Kölsche Musik bei Kinderkonzerten, weil wir auch die Kultur weitergeben wollen. Aber ich finde es auch wichtig, einfach mal was zu machen, was Kinder direkt verstehen können.
Ja. Ich glaube, man vergisst das auch, dass in vielen Familien einfach nicht mehr Kölsch gesprochen wird. Und,
ja, in den wenigsten, oder? Also ja. Ich kenne privat, glaube ich, gar keine, wo das gemacht wird.
Ja, also bei uns zu Hause war das halt so, da musste man auch Hochdeutsch lernen, weil meine Eltern haben immer gesagt, wenn du nicht Hochdeutsch reden kannst, dann denken die Leute direkt, du bist dumm, das ist nicht gut. Das war ja auch früher oft so. Und ich spreche zu Hause auch mit den Kindern nicht Kölsch, bei uns kommt das total viel über Musik. Gibt es denn in dem Kinderbereich auch noch irgendwas? Du hast eben gesagt, Kindersitzung wäre cool. Ne, aber so mit deine Freunde auf Tour gehen, irgendwie sowas in der Art, habt ihr da Bock drauf? Gibt es irgendwas, was ihr da nicht ausprobieren würdet?
Nö, da sind wir eigentlich ziemlich experimentierfreudig. Was so jetzt der nächste Step ist, das haben wir jetzt im Sommer gemacht und es wird auch nächsten Sommer so weitergehen, dass wir viel auf Kinderfestivals unterwegs sind und uns da nicht mehr nur auf Köln quasi fokussieren. Weil wir gemerkt haben, das funktioniert überall eigentlich. Also genau.
Kinder haben überall Bock auf Musik.
Ja, und auch, es gibt in den letzten Jahren mehr Bewegung in der Kindermusik. Da gibt es tatsächlich auch ein paar ganz coole Bands, ne, Heavysaurus, du hast selbst gesagt, deine Freunde, Bummelkasten, machen coole Sachen, aber da ist schon noch Platz irgendwie für Musik, wo auch Eltern die Musik gerne hören und nicht denken, oh, jetzt muss ich wieder fucking Planschemalle hören, sondern dass da auch viele dann Spaß dran haben.
Total, also die vor ein paar Jahren ging das ja los mit diesen Unter meinem Bett Compilations, wo auch tolle Sachen sind, auch von so Leuten wie Gisbert zu Knüpphausen, die man jetzt nicht unbedingt sortieren würde in die Kindermusikabteilung mit dem tollen Lied Immer muss ich alles sollen.
Ja.
Ne? Und ich glaube, das wäre vielleicht auch nochmal für euch so ein Live-Goal in die Richtung, in die man gehen konnte. Der Podcast heißt ja Bis der Nubbel brennt. Wir hatten uns überlegt, dass wir irgendwie auch immer so ein bisschen so eine Art Nubbelfrage stellen. Ne? Beim Nubbel geht es ja auch so ein bisschen, dass man sich irgendwie verabschiedet von Dingen, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Das ist die katholische Komponente, die da im Karneval durchschlägt, ne? Den Sünden, die man bereut.
Ja, verbrennen, weg ist es, weiter
erledigt.
Geht's.
Schwamm drüber.
Ja, fünf Ave Maria, Nubbel verbrennen, Jod ist.
Ein Fischbrötchen.
Ja, ein Fischbrötchen.
Ja. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das würdest du dir wünschen für den Karneval, dass er das weglässt? Dass er sich davon verabschiedet mit einem Fischbrötchen und einem Ave Maria.
Was Karneval weglässt?
Ja. Oder was
eher das Gegenteil. Eher was dazu noch dazu. Also ich hoffe, dass da Bands nachkommen, die nochmal neue Aspekte dazu bringen und mich wie einen alten Mann aussehen lassen. Also da würde ich mich drüber freuen. Was ich nicht verstehe und so denke, ah, das ist doch nicht mehr mein Kirsch.
Das ist nicht mein Karneval.
Das würde mir gut gefallen.
Ja. Sehr gut. Ich glaub, das ist ein gutes Schlusswort, Juri. Bevor wir jetzt noch 18 Runden um den Block drehen, an dieser Stelle vielen, 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 vielen Dank, dass du da warst heute.
Gerne.
Vielen Dank an euch alle da draußen fürs Zuschauen, fürs Zuhören natürlich vor allem. Das war eine neue Folge von Bis der Nubbel brennt. Vielen Dank. Bis bald.
Bis der Nubbel brennt.
Bis der Nubbel brennt ist eine Produktion von Goodwill Run und der Streaming Factory.
Bis der Nubbel brennt. Bis der Nubbel brennt.